Backspin. Moin Leute, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. In diesem Fall habe ich mich wieder mit meinen Freunden Dan. Moin.
Moin, moin.
Und der leitende Chefredakteur Boogie Down Bass und damit auch, ich nenne ihn immer so, das Schnüffeltier im Untergrund. Mit hier in der Runde. Moin, schön, dass du dabei bist und danke für deine Arbeit schon mal im Vorfeld.
Moin Leute, moin Nico, moin Dan.
Ja, denn du hast ja wieder gestöbert, ne? Wir sind hier bei Talking with the B-Bass. Talking with the B-Bass ist das Format zum Mixtape. Rocking with the B-Bass, übrigens ein überragender Name, wie ich finde. Falls ihr demjenigen Props dafür geben wollt, der sich den hat einfallen lassen, schickt mir direct Messages. Ich leite sie weiter an mich. Und wir haben natürlich dann irgendwann überlegt, da ja unser guter Bass ja so viel Liebe für den Untergrund hat und immer mich angemotzt hat, dass da zu wenig Licht hinscheint, dass wir dem Format geben sollen. Und das machen wir jetzt schon recht lange. Und du kommst immer wieder mit spannenden Leuten. Wen hast du heute mit im Gepäck? Über wen lernen wir heute ein bisschen mehr?
Ja, wir haben heute ja wieder zwei Porträts und zwar ist das Indirekt aus Dortmund. Als erstes, beziehungsweise bringt er den M zum B mit. Es ist ein Zweiergespann. Quatsch ein bisschen oder wir hören ein bisschen von seinem neuen Album oder von seiner letzten Veröffentlichung, wo eben der Rapper M zum B auch sehr stark vertreten ist. Deswegen hat er ihn, indirekt halt M zum B mit im Gepäck. Und wir werden dann als zweites noch was von Instinct Steve hören.
Ich habe auch ein bisschen Bock aufs Mixtape. Ich habe es nämlich bisher noch nicht gehört. Keine Zeit gehabt. Aber die Zusammenstellung macht wieder Spaß. Ist wieder ein buntes Potpourri aus deiner guten Laune gewesen, was du zusammengestellt hast, ne?
So wie es immer ist. Also natürlich sind einige Sachen 2021 Release oder viel denn auch immer. Aber ich stolper ja auch immer über Sachen, die ich selber gar nicht auf dem Schirm hatte oder mal wieder rauskrame und so. Und es muss nicht neu sein, es muss einfach nur gut sein und dem Moment mir gefallen. Es muss gerade in den Mix passen, in meinen Flavor passen, in meine Stimmung passen. Und dann landet es da einfach in der flotten Stunde Underground Deutschrap.
Wir haben auch wieder Instrumentals im Hintergrund und wir haben in den letzten Sendungen es immer mal so zwischendurch gesagt. Ich habe gedacht, wir fangen jetzt gleich mal mit an. Dan, von wem sind die Beats, die wir hören werden heute?
Von Mr. Instinct Steve. Das ist nämlich unser Künstler, den wir jetzt als zweites dann später auch noch im Fokus haben.
Sehr gut. Das werden auf jeden Fall insofern auch gute Nummern, wenn ihr also irgendetwas von dem, was ihr hört, seht und dann hoffentlich auch fühlt, noch weiter vertiefen wollt. Ne? Schenkt den Leuten Liebe, die auf dem Mixtape sind, schenkt den Gästen Liebe, die wir hier dabei haben und schreibt dann bass@backspin.de, wenn ihr vielleicht selber auch mal Teil von dieser Runde sein möchtet. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an, denn wir haben wieder eine Menge vor. Du hast wieder WhatsApp-Sprachinterviews mit den Leuten geführt und wir starten mit Indirekt, der M zum B dabei hat und glaube ich einfach mal der Frage so, nach dem Motto, wer seid ihr überhaupt und wie ging es eigentlich los mit Rap Boy? Mal gucken, was sie sagen.
Jo, wir sind Indirekt.
M zum B.
Aus Dortmund.
City, Krupplin.
Und wir sind jetzt hier, um über das Album Hörsäle zu sprechen und über unsere Mucke.
So sieht das aus. Cheer.
Magic Moment war auf jeden Fall auch so Ende der 90er, glaube ich, oder vielleicht 2000. Kam mein Bruder nach Hause, völlig aufgeregt und meinte, ey Mo, komm mal mit. Und hat ein Tape reingeknallt, wo er drauf zu hören war. Und das war für mich einfach krass. So, also man hat eh viel Kassetten sowieso früher gehört. So, und auf einmal war da mein Bruder drauf zu hören. Und da dachte ich mir, ey, das will ich auch.
Also bei mir war das so, als ich das erste Mal Rap gehört habe, muss so in der 5., 6. Klasse gewesen sein. Da hatte einer auf dem Walkman von Sido das erste Album, wo der Track Interview drauf war. Und das habe ich gehört und fand so, das hat mich entertained auf der einen Seite und auf der anderen Seite dachte ich, boah, das hört sich richtig cool an. Ich will das auf jeden Fall irgendwie auch machen. Die Attitüde hat mich auf jeden Fall direkt angesprochen so. Und der Flow, das war auf jeden Fall sehr flashig und irgendwie war das was man den Eltern nicht zeigen wollte und dadurch war es dann auch aufregend, das zu hören auf jeden Fall.
Na, was sagst du, Bass?
Kennt ihr das auch so, dass es irgendwie so Rap-Musik, oh, passt vielleicht nicht so, was die da so sagen und so wie die sich geben, das sage ich lieber nicht meinen Eltern, dass ich solche Musik höre. Das kennt man früher vielleicht nur so aus den 70ern, aus der Punk-Musik oder so.
Ja, bei mir war es auf jeden Fall auch so. Ich glaube, bei Nico genauso. Das war immer so, ach, was hörst du da für einen Quatsch? Diese gewalttätige Musik, diese Kindermucke, teilweise ja auch. Vielleicht erinnert sich Nico auch noch irgendwie daran. Da musste sich ja immer verteidigen. Musste mal sagen, nein, das ist nicht Kindermucke. Das ist alles fresh und funky. Und du hast einfach keine Ahnung.
Ich habe ja mit so Public Enemy und Run DMC angefangen, wo dann gleich so viel Political Power drin war. Dass ich ja gar nicht verstanden habe, worum es ging und die Mucke einfach cool war. Als ich dann aber Two Live Crew für mich entdeckt habe, musste ich schon die eine oder andere Diskussion darüber führen, was ich mir dann da anhöre und ehrlicherweise heute noch genauso. Insofern kann ich den...
We want some.
Ja, genau. und deswegen kann ich den Sido-Effekt, den M&B hier beschreibt, schon auch vollkommen nachvollziehen, weil der Impact, den diese Generationen und diese Leute auf diese Generation hatten, das ist ja zweifelsohne schon maßgeblich. Aber ich würde sagen, wir machen gleich mal weiter mit der nächsten Frage, wenn ihr Bock habt. Denn es gibt ja auch hier zwei Künstlernamen und wir wollen mal herausfinden, warum sie eigentlich so heißen.
Jo, Namensgebung bei mir. Ich hatte verschiedene Namen am Anfang. In die Fresse hatte ich mich mal genannt. So bei Facebook, um nicht meinen echten Namen anzugeben, Individuum, also immer zwei Wörter. Irgendwann hat sich daraus indirekt kristallisiert, weil ich das erstmal auch ästhetisch geil fand, vier und vier Buchstaben halt, ne? Im Nachhinein betrachtet ist es auf jeden Fall ein Name, der mich mein Leben lang schon begleitet. Ich schreibe sehr indirekt, auf eine indirekte Art und Weise. Manchmal will ich Sachen sagen, die Leute verstehen es nicht so direkt, wie es ankommen soll. Also ich werde damit immer wieder konfrontiert und erlebe immer wieder aufs Neue, dass indirekt Programm ist auf jeden Fall. Und den Namen habe ich jetzt auch schon bestimmt 4-5 Jahre.
Jo, also Namensgebung. Ich bin ja M&B, aka Moti Burns. Früher war es noch anders, erst MC Mo. Natürlich habe ich immer mit irgendwie, weil Mo mein Spitzname ist, finde ich cool, prägt sich gut ein, wollte ich irgendwas mitmachen. Und dann hieß ich vorher auch noch Motivation irgendwann. Und dann kam mein Bruder irgendwann zu mir mit Moti Burns. So, er ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es dazu dann gekommen ist. Und das habe ich jetzt abgekürzt zum M&B.
Das ist wie gemacht eigentlich, dass wir mal darüber sprechen, warum heißt ja eigentlich Zwei Finger, Dan und Boogie Down Bass. Aber bevor wir damit anfangen, finde ich ehrlicherweise, schöne Grüße indirekt. Also du hättest dir auf jeden Fall irgendwie das AKA in die Fresse behalten sollen, weil das ist, ich finde gut.
Aber es ist ja auch oft so, dass man das vielleicht nach Jahren, also wenn man so ein paar Künstler der Szene, die noch ewig dabei sind, guckt so, boah ey, da hatte, wo man sagt so, hättest du hier vor 30 Jahren oder 20 oder egal, wann man angefangen hat damit, vielleicht doch mal mehr Gedanken machen müssen, ob der Name wirklich so geil ist. Aber letzten Endes ist es auch egal, solange der Output stimmt, irgendwie ist es fast schon egal und die Leute mit ihrem Alias, Künstlernamen, Pseudonym, Spitznamen, was auch immer, wie man das Ding nennt, zufrieden sind, ist doch alles cool.
Komm, Jungs, warum? Woher der Name? Warum heißt du eigentlich Boogie Down Bass?
Also ich hatte ja mehrere Namen in meiner Karriere. Ich habe ja mal als Rapper angefangen, auf Englisch zu rappen, als Deutschrap noch nicht so wirklich am Start war. Und da habe ich so ein paar Namen schon hinter mir, aber auf 12 Finger
Komm, einen musst du droppen.
Okay, mein erster Name war Hellraiser. dann gab es aber irgendwann schon so einen. Dann habe ich gesagt, okay, das passt nicht. Dann habe ich mich irgendwann Soulkrates genannt. Soulkrates, der Philosoph mit Seele sozusagen. Und irgendwann habe ich dann, guck mal, jetzt liste ich meinen ganzen Namen auf. Eigentlich blöd, ne? Nee.
Egal,
nee, komm,
weiter,
die anderen peinlichen Namen, die erspare ich.
Die machen wir mal anders. Boogie Down Bass, wie war denn dein erster Name?
Mein erster Name, ich komme aus der Graffiti-Szene oder ich male ja immer noch und sozusagen mein erster Alias, sozusagen, den ich mir selber gesucht habe, also als ich dann aufgenommen wurde in einer Graffiti-Crew und ich hatte schon immer das Bass so vor Augen und dann gab es schon Jace aus Hamburg, in unserer eigenen Crew gab es jemanden mit Face, also wollte ich irgendwie eine Abtrennung dazu haben, habe mir das B also mit Bindestrich, B-Bass mit Bindestrich sozusagen.
Deiner ist Jace, der andere ist Bass, Face und dann ich aber Bass.
Ja, das Boogie Down kam tatsächlich erst vor ein paar Jahren. So ein bisschen mein kleiner Respekt der Hip-Hop-Kultur gegenüber, da wo es herkommt, Boogie Down, der Spitzname der Bronx. Ja, so ist das entstanden.
Aber fühlt ihr auch in die Fresse? Nur mal ganz kurz, ob ich der Einzige bin oder ob wir vielleicht versuchen sollten, ihn nochmal davon zu überzeugen, vielleicht mal ein alter Ego wieder zu benutzen.
Ja, also das bleibt auf jeden Fall hängen, finde ich.
Also indirekt finde ich dann schon cooler, so glaube ich. So, wenn ich das entscheiden müsste, würde ich sagen, nee, bleib ja indirekt.
Also ich find den Namen richtig prägnant, ist natürlich ein bisschen assig, aber finde ich halt geil, bleibt halt voll hängen und hat ja auch irgendwie eine Message. In die Fresse ist dann halt in die Fresse Rap.
Und er kommt aus dem Untergrund und wir checken jetzt mal, ob diese Attitude, die dahinter steckt, ob die irgendwie aus Prinzip da bleibt, wo sie ist.
Ja, Untergrundattitüde aus Prinzip. Zum einen definitiv aus der Stadt, wo wir kommen. Hier ist eine sehr große Untergrundkultur vorhanden. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch open-minded genug sein und andere Stile zulassen. Oft wird man damit verwechselt, dass man ein Boom-Bap-Nazi ist und nur Boom-Bap akzeptiert. Das war bei mir vor Jahren definitiv so. Mittlerweile kann ich sagen, ich bin offen für vieles und probiere auch vieles aus.
Wär's ein guter Therapiepartner für dich, vielleicht doch nochmal offen für alles zu sein und mal was auszuprobieren?
Nö, aber ich kann's nachvollziehen. Geburtsjahr ist ja bei Indirekt 93, bei M zum B 91. Guck mal, das war dann unter anderem Sido so als Rap-Einstieg und sowas. Und wo man dann, klar, hört man dann so diese Boom-Map-Sachen, ist dann aber auch vom Alter her ganz schnell bei auch moderneren Sachen und so. Ich brauche keine Therapie. Ich fühle mich ganz wohl so. Ich therapiere mich selber. Mit Boom Bap natürlich.
Ja, genau, stimmt schon irgendwie. Am Ende des Tages ist es aber, glaube ich, auch logisch, wenn also da treffen sich ja was, ne? Also da du ja hier ein bisschen dann aussuchst, ist es ja auch ein Mindset, das wir hier natürlich mit auf die Karte gespielt bekommen und schön zu sehen, dass auch dort mit einem dann doch 20 Jahre Unterschied zu dir auch das gleiche Mindset weiterbelebt. Und wir hier offensichtlich auch wieder Protagonisten haben, die genau diese Idee von Hip-Hop verkörpern, so wie du sie auch magst. Du hast ja auch immer so ein ganz großes Credo für Leute, die so ein bisschen Bock haben, mit der Mucke auch ein bisschen was zu sagen. Und wenn es nur die eigene Geschichte ist. Und dazu hast du sie auch ein bisschen gefragt, ne?
Auf jeden Fall. Ich meine, Rap ist ja nicht umsonst das Sprachrohr derjenigen, die keine Stimme bekommen, wie man so gerne mal sagt. Und deswegen passt das immer sehr gut, wenn da irgendwie eben conscious und Storytelling und nicht einfach nur Proletenrap irgendwie bei rauskommt.
Deswegen hören wir mal rein. Was ist eigentlich hier das Album für ein Album, was da jetzt gerade kommt? Und warum? Und überhaupt?
Jo, Hörsäle besticht durch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Durch unser tägliches Abhängen eigentlich. Unsere Einstellung zu Hip-Hop, zu der Mucke, wie wir sie gerne hören, wie wir sie auch feiern. Und klar ist da Storytelling mit drin, aber es geht natürlich auch um Flows, geile Technik und das gut verpackt irgendwie, so wie wir sind.
Ja, ob es ein persönliches Tagebuch ist, das kann man für sich so interpretieren. Wie Mo auch schon gesagt hat, wir hängen regelmäßig ab, wohnen hier im gleichen Bezirk in Dortmund-West, 5 Minuten Fußweg voneinander und eigentlich werden oft Tage festgehalten tatsächlich, ja. Das kann man so sagen.
Zufrieden?
Ja, ich hatte sie ja auf der Frage, das basierte ja da auf die Frage, ob ihr Album oder das Album von Indirekt so wie so ein persönliches Tagebuch niedergeschrieben ist, anstatt das Tagebuch zu schreiben, eben ein Album zu machen. Er hat es ja beantwortet und ich kann sowas eben auch ganz gut nachvollziehen. Ich meine, man will ja irgendwelche Sachen verarbeiten, gerade die beiden kommen beide aus Dortmund, beide aus der gleichen Ecke so halbwegs und treffen sich oft und verarbeiten eben Dinge zusammen. Da liegt es eigentlich ja auch nahe, dass man dann irgendwie, wenn man Bock auf Rappen hat, zusammen, dass da dann solche Songs entstehen, die eben aus dem aktuellen oder aus dem Tagesgeschehen heraus passieren so.
Wenn man ein Album Hörsäle nennt, dann ist das ja ehrlicherweise logisch, ne? Dass man damit assoziiert, dass hier ein bisschen was aus der Seele gesprochen wird und vielleicht auch für die eigene. Für deine Seele ist ja offensichtlich, wenn Storytelling und so eine Conscious Attitude mit drin stecken. Wir fragen mal nach, wie wichtig das für die beiden ist.
Conscious Rap und Storytelling sind mir natürlich sehr wichtig, gerade weil man halt auch viel gehört hat. Und jetzt wenn man jetzt zum Beispiel RAG, Kreuzfeld Jakob, Sammy, all die Leute, die das auch betreiben, wenn man die viel gehört hat, orientiert man sich natürlich auch daran. Und ich versuche aber zum Beispiel für mich immer, das so ein bisschen kryptisch zu verpacken, dass man das nicht zu plakativ macht, dass, wenn es jemand hört, vielleicht noch zwei, dreimal öfter hören muss, um vielleicht zu verstehen, was ich meine.
Also, bei mir ist es eher so, dass ich eher so der simple Typ bin. Also, ich finde es geil, wenn es einfach ist, geil float. So Conscious Rap bin ich jetzt gar nicht so krass. Storytelling, ja, wie man will. Also, ne, wir haben natürlich auch unsere Story, aber es ist jetzt nicht so, dass ich durch meine Story irgendwie auffall, würde ich sagen.
Mal macht es halt auch die Kombi aus von M zum B und mir, eben, dass er ja das Simple hat, ich das bisschen Verkopfte. Das haben uns auch Leute gesagt, wenn wir live aufgetreten sind. Es wird halt alles bedient, in Anführungsstrichen. Ne? Wir haben das Simple dabei, wir haben ein bisschen das Verkopfte dabei, die Beats, und es ist alles so insgesamt sehr rund tatsächlich. So, es macht, ja. Er pusht mich manchmal in eine Attitüdenrichtung, ich push ihn manchmal.
Na komm, setz dich nochmal hin, fall nochmal an der Line oder so.
Genau. Interessant ist auch, dass Mo das sämtliche Parts, alle Parts auf Hörsäle im Kopf geschrieben hat.
Jo.
Und nichts zu Papier gebracht hat. So. Daher kommt auch dieser simple Style, der auch unverkennbar ist. Weiß.
Schon krass als allererstes, wenn man dann hört oder erfährt, dass M zum B quasi alle Texte, die er für das Album oder allgemein alle Texte im Kopf sortiert und dann einfach rappt, keine Zeile aufschreibt. Aber so wie beide es erzählen, treffen sie sich ganz gut in der Mitte und es scheint zu funktionieren. Du bist in das Verkopfte, da wo man zwei, dreimal mehr hinhören muss, und das Simple, mit denen ihr in beiden Rap-Stilen gepaart, hört rein in das Album, Leute, ist es eine echt gute Mischung der beiden. M zum B ist nicht nur einmal das ein oder andere Mal Feature-Gast auf dem Album, sondern ist mit Indirekt ziemlich oft am Mic.
Das machen wir nachher noch, ja? Also den Hinweis, dass sie das Album hören sollen. Jetzt, mein lieber Dan, hören wir ein bisschen was vom Mixtape. Ne? Welchen Song hast du dir ausgesucht, damit wir ihn mal jetzt hören können?
Batman und Biotop, immer noch featuring Ivy.
Let's go, dann geht's ja gleich weiter bei Talking with the B-Bass. Wir sind immer noch hier bei Backspin Love and Hate. Entschuldigung, Quatsch, wir sind bei Talking with the B-Bass. Ich bin immer deshalb so verwirrt, weil wir in der gleichen Konstellation immer unterwegs sind und ich vergesse dann immer, in welchen Formaten wir gerade sind. Ist lustig, ich habe vor kurzem mal einen Call. Also ich habe ja für jedes einzelne Format einen Call und ich hatte außersehen fürs falsche Format den falschen Call gelegt und Gast und ich saßen so 10 Minuten lang in unterschiedlichen Räumen und haben aufeinander gewartet. Talking with the B-Bass. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir 12 Finger Dan und Boogie Down Bass. Und
sei dir verziehen.
Dankeschön. Das ist der gleiche Bums, insofern ist ja egal. Also egal, wir sind zu dritt unterwegs, wir machen für euch coole Sachen. Und wir klären so ein bisschen diese eine Gretchenfrage, Henne-Ei-Prinzip.
Zusammen, Arbeitsweise, ne?
Ja, genau. Zusammen mit Indirekt und M zum B. Erst Beat und dann Rap? Oder erst Rap und dann Beat? Oder was? Oder wie?
Oh, ich würde mal sagen, 70% das Zweite. Also oft ist es so, man hört einen Beat und wenn der einen kickt, so, dann geht es eigentlich auch direkt los. Klar gibt es auch Momente, wo man einfach irgendwie Rap schreibt und dann sucht man sich dazu einen Beat, dass das geil passt. Aber eher das andere, würde ich sagen.
Es ist auch oft so, dass Mo und ich auch bei dem Album gerade viel zusammengeschrieben haben, uns auch in den Lines innerhalb der Takte abwechseln, und da ist es oft schon sehr wichtig, dass der Beat von Anfang an stimmt, damit man halt auch eine Dynamik und eine Motivation findet, das auszufallen. Ne? Deswegen würde ich schon sagen, mir fällt es leichter, den Text zu schreiben, wenn der Beat mich richtig motiviert und richtig anspornt.
Ich denke, dass hört man bei den meisten Songs auch, oder ich maße mir an, das zu behaupten, dass man das raushört, dass man erst einen Beat pickt und dann sich da mental drauf einlässt und dann schreibt man halt zu dem Flow des Beats irgendwie seine Zeilen. Andersrum ist es immer schwierig, Dan kennt das vom Remix machen, da muss man erstmal einen Beat suchen, der irgendwie zu diesem Rap-Flow passt, und irgendwie, also nicht jedes A Cappella passt auf irgendwie einen Beat, das ist schon schwierig.
Definitiv, ich weiß auch nicht, was ich geiler finde eigentlich. Ich glaube, ich wäre vom Effekt auch eher der Beatpicker und drauf Spitter, weil selbst dann, wenn du so ein Thema im Kopf hast, du dann ja für ein deeperes, also wenn der Beat kommt, dann fühlst du es ja, ne? Also ich bin ja so ein großer Freund von Nichtsnutz, von massive Töne. Und ich frage mich, ob da Beat oder Text zuerst gewesen wäre. Wenn ich den Beat gehört hätte, hätte ich den Text genauso geschrieben.
Mir fällt da eine Story ein, die Premier mal erzählt hat in der Entstehungsgeschichte von Gangsters Moment of Truth. Und wahrscheinlich auch, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jedes Album haben sie nach dem gleichen Schema gebaut. Und zwar, sie haben sich die Titel auf einen Zettel geschrieben, haben sich diesen Zettel an die Wand gehängt und haben danach dann das Album fertiggestellt. Das heißt, die Tracks, also die Namen der Tracks, die Titel, das stand schon alles komplett fest. Und, also ich weiß das nicht, ob dann Guru dann auch die Texte geschrieben hat, aber auf jeden Fall ist das nochmal eine ganz andere Herangehensweise, dass du sagst, um den Inhalt geht es mir, das ist der Titel, der steht schon safe und so bauen wir den Titel.
Das ist halt wirklich so ein Plan. Ich habe mir jetzt einen Plan gemacht, lass uns das füllen, lass uns diesen Plan ausarbeiten. So ist schon, das ist schon eine harte Nummer, also muss man schon wirklich straight irgendwie dabei bleiben.
Und dabei immer die Hood representieren, ne, oder?
Was sagen die Jungs Fall. Dazu?
Gehört
auch
dazu. Was sagen die Jungs dazu?
Where the hood at? Ja, das sind teilweise wirklich, also 5 Minuten Fußweg von Mo bis zu mir, 10 Minuten Fußweg zu Dave, wo wir das gesamte Hörsäler-Album fast aufgenommen haben. Ein paar Schritte weiter wohnt Robert Rapsport, von dem auch ein paar Beats auf dem Album sind. Der Wolf wohnt hier auch 5 Minuten zu Fuß entfernt, bei dem wir auch oft sind. Also man ist hier sehr, sehr connected, das Krupplin-Kollektiv. Man kennt sich untereinander, pusht sich gegenseitig und ja, das ist das Ding.
Ja, unser Hood, also es ist Dortmund West, ist hier dreckig auf jeden Fall, Graffiti, Junkies, also so wie eigentlich auch in anderen Städten. Ist jetzt auch nicht so krass, wie man jetzt denkt oder so. Aber wir haben ja auch so ein kleines Kollektiv, wohnen viele hier in Dortmund West im Unionviertel, viele Leute, mit denen wir Mucke machen und das prägt einen natürlich auch irgendwie. Und ja, und ja.
Ey, hab ich da eben richtig gehört? Habe ich da eben richtig gehört an der einen Stelle?
Der Wolf.
Ich weiß nicht, was du gehört hast.
Der Wolf?
Ja, der Wolf.
Den gibt's
der
Wolf.
Der ist doch gar nicht so lange her, dass er seinen letzten Song rausgedroppt hat. Krass. Aber viel wichtiger ist, wenn ich finde es ganz spannend, wenn sie von so einem Kollektiv reden und dann auch nicht weit haben sozusagen. Vielleicht gehört, ich weiß gar nicht, Grüße geht raus an das Krupplin-Kollektiv, ob der Wolf dazugehört, ich muss ihn mal fragen. Oder ob man sich einfach nur kennt. Auf jeden Fall ist es ja immer spannend und immer sehr... sehr kreativ, wenn man sich dann trifft oder wenn man in so einer Art Kollektiv zusammenarbeitet. Und da hat man dann ja auch immer die Chance, mit vielen Feature-Gästen auf seinen Songs zu arbeiten oder auf seinem Album. Und
wieder so eine Glaubensfrage, ne?
Also eine Glaubensfrage.
Feature wegen Feature oder Feature weil BFF? Mal gucken, was sie sagen.
Sowas von Weggefährten. Nenno hat mal gesagt, die Leute, mit denen ich recorde, sind Teil meines Lebens.
Natürlich gibt's da auch mal jetzt irgendwie, manche Leute kennt man nicht, hat man übers Internet kennengelernt jetzt, ne? Aber
genau.
Man checkt da trotzdem auch irgendwie, im Geist ist man auch ein Weggefährte so. Die haben ja auch denselben Film, den wir fahren. Und dann ist man da ja auch irgendwie connected, auch wenn man sich dann nicht kennt.
So. Genau, ein Beispiel wäre Classic der Dicke bei einem Track Was. Und auch Gavin Sense, die wir beide eigentlich persönlich so noch nie gesehen haben oder wo man sich noch nicht die Hand gegeben hat, aber schon über einen Chatverlauf gemerkt hat, dass man sich versteht und das ist auf jeden Fall sehr viel wert.
Ganz wichtiger Punkt in meinen Augen, dass dieser Weggefährte im Geiste zu sein. Ich meine, wir kennen das ja selber, dass wir auch mit vielen Amis nur über Chat und E-Mail und sowas in Übersee connecten.
Wir
und,
hier sind auch seit anderthalb Jahren Weggefährte im Geiste.
Ja, wir sind ja auch so Weggefährte.
Wir sind Brüder im Geiste hier. Wir sind Brüder, aber seit anderthalb Jahren eher Brüder im Geiste. Ne?
Wir sind hier die Zoom-Weggefährten. Aber umso schöner, wenn man dann irgendwie so trotzdem dieses Feeling kriegt oder trotzdem spürt, dass es auch so über diese Internetschiene, der Austausch funktioniert.
Ich vermisse euch. Ich sag, wie es ist.
Real ist immer schöner, ne? Real ist immer schöner.
Obwohl ich ja sagen muss, dass sich auch da unsere Mechanismen mittlerweile so perfektioniert und professionalisiert haben, auch wenn das nicht hören will, dass uns das gar nicht so schlecht getan hat, das jetzt so zu machen. Wir sind, glaube ich, noch produktiver, so ekelhaft das manchmal klingt.
Ich glaube, die ganze Terminfindung, das war auch immer so ein Hassel.
Und deswegen sind wir aber sehr gut jetzt da drin und können euch da draußen so viel geilen Scheiß liefern. Vor allen Dingen, weil das Format hier eins ist, dass euch so ein bisschen den Untergrund beleuchtet durch unseren Chefredakteur Boogie Down Bass. Und wenn er mal nicht weiter weiß, fragt er die Jungs indirekt und M's und B, um mal einzuschätzen, was die denn von der Rap-Szene halten.
Meine Lieblingsfrage, weißt du doch so, in die Richtung
zumindest. Immer die gleiche Frage.
Es gehört dazu.
Ich kenne auch schon die Antwort, aber wir hören rein.
Die momentane Rap-Szene würde ich gar nicht mehr so als Rap-Szene bezeichnen, sondern als Musikszene, wenn du so willst, weil Rap schon so breitflächig und so im Popkultur im Marketing angekommen ist, Deswegen ist es auf jeden Fall bereichernd. Viele Artists haben auf jeden Fall die Möglichkeit, mit Marken zusammenzuarbeiten und Projekte zu machen, von denen sie wahrscheinlich früher geträumt haben. Deswegen ist es auf jeden Fall bereichernd. Auf der anderen Seite finde ich es manchmal auch so ein bisschen inflationär, was so die Texte anbelangt und die Mucke. Also es ist dann oft halt auch so fürs Produkt gemacht, habe ich das Gefühl.
Ja. Ja,
aber insgesamt schon ganz cool.
Ja, also im Gesamtpaket schon auf jeden Fall cool und auch spannend. So, egal ob Mainstream oder Underground, eigentlich kann man da, also kann jeder was finden, würde ich sagen so.
Ja,
aber es gibt auch Momente, wo echt, da denkst du dir, es fuckt alles ab so. Also weißt du, dann setzt man sich nochmal hin, hört irgendwie neue Sachen und denkt sich, oh nö, hört sich doch irgendwie alles gleich an. Naja, ist früher auch schon vorgekommen und wie gesagt, wenn man sucht, so findet man auf jeden Fall was für sich und das andere ist egal.
Das andere ist egal, weißt du.
Das andere ist egal, die beste Einstellung, die du haben kannst.
Naja, aber das Inflationäre ist, ich denke mal, das ist ja eben dieser Pop-Blaupause geschuldet. Da kommt man eigentlich dann gar nicht drum rum, dass man dieser Blaupause gerecht werden möchte, wenn man in diesem Spiel mitspielen möchte.
Aber wisst ihr, was denn total interessant ist? Wenn man mal ein bisschen zurückdenkt, 20 Jahre, gehört der Wolf, der hier eben genannt wurde, zu einer Gruppe von Rappern, die damals das Sinnbild von einer inflationär ausgeschlachteten Rap-Szene waren. Und jetzt taucht der Name hier 20 Jahre später im Untergrundformat von Chefredakteur Boogie Down Bass auf. Was ja die nächste Frage aufwirft. Und ehrlicherweise muss man ja an den einen oder anderen Stellen, wenn man den Fragenkatalog sich anguckt, ja schon sagen, dass das ja alles ziemlich selbstsüchtig ist von Boogie Down Bass, was er hier macht. Um mal kurz abzuchecken, weil er ist der von uns dreien, der als erstes auf die 60 zugeht, um mal kurz ein bisschen zu klären. Wie ist denn das so? Wenn ich 60 bin, darf ich da noch mitmachen? Oder was sagt ihr, Jungs? Fühlt ihr das auch?
Ja, auf jeden Fall. Also warum sollten wir mit 60 nicht immer noch den gleichen funky, freshen Scheiß machen? Jetzt machen wir das ja schon mehr als die Hälfte unseres Lebens. Was soll denn jetzt noch kommen? Und ich habe mich, glaube ich, diese Frage auch schon vor 25, 30 Jahren gestellt. Ey, was ist denn dann, wenn du mal so richtig alter Sack bist? Wirst du dann das immer noch das Gleiche machen? Und irgendwie hat sich nicht wirklich viel verändert. Klar, ein bisschen die Technologie ist anders geworden, aber so diese Einstellung ist irgendwie im Großen und Ganzen gleich geblieben. Und ich glaube, bei Bass wird das auch so sein. Und
ich mache den ganzen Bums. Die Attitude ist seit über 35 Jahren am Start irgendwie. Die,
ja,
wird die nächsten 40 Jahre am Start sein. Also
wenn dann hätte
irgendwie so dieser Break hätte schon längst stattgefunden, glaube ich.
Genau.
Also jetzt ist man schon drüber hinweg.
Trotzdem holen wir uns trotzdem kurz das Boogie Down Bass Approval von Indirekt und M zum B hier ab. Rap mit 60? Fragezeichen?
Rap mit 60.
Ja,
definitiv. Also ich weiß nur, Big Daddy Kane hat mal beim Tiny Desk ein Konzert gemacht. Das haben wir uns beim Jense angeguckt. Der ist ja auch so Mitte 50, Anfang 60 und rockt immer noch. Und so, ich sag mal, solange ich noch stehen kann und mein Beutel genug Platz hat oder so,
ja,
werde ich, glaube ich, auch noch rappen.
Und ich meine auch, klar, ist jetzt auch so die erste Generation da, so Big Daddy Kane und so, aber da sieht man ja so, ne? Also man kann auch noch mit 50, 60, kann man auch immer noch cool sein und Hip-Hop. Gab es ja vorher jetzt nicht so. Und warum sollte das nicht möglich sein? Also, ob man jetzt immer noch über die gleichen Themen rappt, keine Ahnung, wenn sich nichts geändert hat, wahrscheinlich ja.
Man muss, glaube ich, auch aufpassen, was für ein Lifestyle man dann fährt, weil viele Rapper und also ne, Künstler generell verfallen dem Drogenkonsum, Alkoholkonsum, keine Ahnung, stürzen ab. Wenn man es schafft, irgendwie die Mitte zu finden und immer kontinuierlich am Start zu sein, kann man mit 60 bestimmt noch rappen.
Ja.
Das Gute ist ja, es gibt in den USA genug Beispiele dafür, dass man es mit 60 noch kann. Ich gucke jeden Morgen in den Spiegel, merke, wie mein Bart grauer wird und denke mir, ach Gott, so grau wie der jetzt ist, dann ist auch scheißegal, ich kann auch noch 50 Jahre weitermachen. Und werde das auch noch, till I die, kann ich nur dazu sagen.
In Deutschland und Europa, denke ich mal, ist das auch ein bisschen die Gesellschaft, die einem irgendwie dazu das aufzwingen will. So, ja, jetzt bist du so langsam zu alt dafür, hör mal auf damit. Und da bin ich ja eh nicht so ein Fan von diesen Gesellschaftszwängen und von daher ist mir das eh Latte.
Er ist ein Freigeist. Und deswegen schätzen wir ihn so hier. Du hast noch ein paar letzte Worte von den Jungs mit reingeholt. Dann hören wir einen Song danach. Welcher ist das?
Ja,
muss mal gucken.
Also ich dachte, Dan sagt was. Indirekt,
ja,
Scheiße.
Genau. Ja,
Scheiße.
Ich wollte jetzt den Titel nicht einfach so rausjagen. Ich dachte mir, vielleicht kann ich den ein bisschen jugendfreundlicher verpacken. Aber ja,
so,
Scheiße. Scheiße. Ich sag's nochmal. Scheiße heißt der Song.
So, Der Besuch von den beiden bei uns war ungleich besser, deswegen vielen Dank an die Antworten und wir hören jetzt rein in die letzten Worte, denn das Wichtigste kommt immer zum Schluss.
Ja, das Wichtigste zum Schluss, letzte Worte, checkt uns aus, wir machen einfach.
Wir machen einfach. Großen Dank an Backspin und an den Bass, dass er uns hier die Chance gibt, da mitzumachen. Richtig geile Nummer, den Underground Artists auch so eine Plattform zu bieten.
Ja, Mann, voll. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Das war indirekt.
M zum B.
Dortmund City.
Krupplin.
Cheer.
Let's go.
Wir sind immer noch bei Talking with the B-Bass. Mein Name ist Nico Waxman. Ich bin der Quatschkopf, der hier den ganzen Bums zusammenhält. Chefredakteur Boogie Down Bass. Applaus und schön, dass du dabei bist. Hat uns wieder hier einiges an wunderbaren Gästen zusammengestellt. Bis eben was indirekt in M zum B. Jetzt sind wir immer noch im Ruhrpott, fahren ein paar Orte weiter oder wahrscheinlich mit irgendeiner Bummelbahn einfach einen Ort weiter und sind bei Instinktiv gelandet. Baujahr 78, aktiv auch schon recht lange. Das heißt, jemand, der auf jeden Fall auch ein bisschen längere Geschichten erzählen kann. Deswegen freuen wir uns auf die Einspieler. Was ist das Erste, was du wissen wolltest?
Wie jemand den Zugang halt dazu gefunden hat zum Rap oder zur Hip-Hop-Kultur an sich, finde ich immer recht spannend. Und da gibt es ja auch immer, das kann schon ein paar Monate oder Jahre auseinanderliegen, wie die Leute dazu finden. Und das kann dann schon sehr, sehr interessant sein, weil jeder das natürlich anders erlebt und die ersten Berührungspunkte anders kennenlernt. Und da hören wir rein.
Hören wir mal rein.
Also grundsätzlich war ich schon als Jugendlicher immer einer, der viel mit Melodien hantiert hat, rumgepfiffen. Und ich hatte damals schon, kann ich mich noch erinnern, tatsächlich immer so das Gefühl, ich kann ganz gute Melodien machen. Das waren aber immer so cheesige Sachen, das ist ganz witzig. Und irgendwann kam so die Eurodance-Zeit, Mr. Vain, so das ist so meine Ära, wo ich jugendlich war. Und ich war einer von denen, die sich zu Hause hingesetzt haben und die Sachen rausgeschrieben haben. Wenn ich es dann nicht verstanden habe, heute ist es ja einfacher, da gibt man einen Text ein und kann dann eigentlich nachlesen, was die da sagen oder wie auch immer. Früher war es aber alles noch ein bisschen anders. Da musste man wirklich die Sachen irgendwie rausschreiben, zuhören etc. Und dann war das bei mir so, dass ich das wirklich teilweise einfach in Lautschrift rausgeschrieben habe. Und ich war dann wirklich, wo ich selber noch keine Musik gemacht habe, immer der, der eigentlich die Sachen immer mitrappen konnte. Ja, und wir sind dann mit Two Live Crew, Public Enemy, NWA aufgewachsen. Das waren eigentlich bei uns so die Anfänge, wo wir dann so ein bisschen von dem Kommerzzeug wirklich in die Rap-Schiene gekommen sind und immer mal mehr davon gehört haben und uns damit befasst haben. Und dann kam der ganze Rest. Sprayen, Breaken, DJing. Ich habe immer irgendwie auf alles Bock gehabt, so, und habe alles auch ausprobiert. Und das ist bis heute auch so geblieben, ne? Es ist egal, ob es jetzt in der Musik ist oder auch privat. Ich bin einer, der eigentlich immer irgendwie alles macht und das ausprobiert. Und ja, Trial and Error. Und Hip-Hop ist halt immer so die Liebe Nummer 1 gewesen.
Wenn ihr jetzt genau zuhört, dann hört ihr diese kleine Träne der Freude an Bass Wange runterlaufen. Denn es ist auch immer wieder schön zu sehen, dass das hört nie auf, dieses gute Gefühl, dass es die richtigen Leute an den richtigen Stellen sind, oder?
Auf keinen Fall. Da hört gerade bei Instinct Steve und wie bei vielen anderen hört man das immer raus, wie da die Liebe zur Kultur wächst und gewachsen ist und weiter wachsend wird.
Also ich finde, das Ding kann man so auf eine Soul Brother Platte packen als Skit oder als Intro oder Outro. So wie es ist. Er hat eigentlich alles gesagt.
Auf jeden Fall. Wie wäre das denn aus heutiger Sicht, um das mal kurz zu fassen, wenn das man sagt, Eurodance-Ära, wäre das heute so irgendwie, keine Ahnung, Bowser, Shindy und dann dann wird der Weg am Apparat und zum Daily Concept Lager gefunden, irgendwie so wahrscheinlich.
Kann ja, das ist gar nicht so ein doofer Gedanke. Den können wir mal für eine Love and Hate mit aufbewahren. Find das aber einen ganz wichtigen Punkt und das Schöne ist ja, der Weg ist dann kürzer als früher. Nichtsdestotrotz, wir sind ja auch im lustigen Namenland im Rap immer und Instinct Steve, oh Gott, ist ein Zungenbrecher, bei dem hat er sich aber was gedacht.
Hinter meinem Namen ist keine große Wissenschaft. Ich habe damals einfach überlegt, was kannst du nehmen? Du machst Musik aus Leidenschaft, du machst Musik aus Liebe und du machst es instinktiv. Und dann habe ich gedacht, komm, nimmst du ein Wortspiel, Instinct Steve. Ich mag Wortspiele, dann habe ich es genommen.
So, er mag Wortspiele, deswegen heißt er, wie er heißt. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie er sich so dann als Rapper beschreiben würde.
Instinct Steve ist auf jeden Fall ein ehrlicher Rapper. Er ist ein Rapper, dessen Texte man hört und man merkt, das hat er irgendwo so erlebt oder zumindest hat das in seinem Umfeld stattgefunden. Das heißt, er trägt sein Herz auf der Zunge.
Ja, zufrieden, oder? Bass, was sagst du?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Herz auf der Zunge ist immer der richtige Weg. Und bei der nächsten Frage, da geht es auch wieder um Conscious Rap irgendwie. Da muss man ja einfach nachfragen, wenn man die Leute nicht kennt. Und ich kenne ja seine Musik, habe seine Musik ja im Vorwege ja auch gehört und möchte dann auch nochmal seine Worte dazu hören, wie er das Ganze denn nicht nur in den Raps beschreibt, sondern eben so seinen Rap-Stil beschreibt und wie sehr das eben auch immer noch der Sprachrohrgedanke ist, der es eigentlich sein soll. Da hören wir rein.
Im Prinzip geht es eigentlich darum, Sachen zu sagen oder rauszubringen, mit denen die Leute sich identifizieren können. Sprich, die hören was und sagen, ach, das fühle ich auch. Und ich kann mich halt nicht damit identifizieren, wenn ich einen Song höre, der dann soundtechnisch auf oberstem Level ist, aber einfach keine Aussage hat. Und ich versuche halt immer, den Menschen irgendwas zu geben. Rap war schon immer ein Sprachrohr irgendwo. Rap war auch immer schon ein bisschen auf die Kacke hauen und rumprollen. Gehört auch dazu, ist auch cool. Aber ich höre mir dann lieber was an von jemandem, der dann irgendeinen Wortwitz hat oder mich halt zum Lachen bringt, während er eigentlich asoziale Sachen sagt. Oder ich bin halt eher der melancholische Typ. Ich höre mir halt auch gerne Sachen an mit einem melancholischen Beat und gebe mir dann die Sachen oder die Aussagen, die dann dahinter stecken. Und ja, dann fühle ich es halt. Das ist das Schöne am Rap. Jeder kann sagen, was er erstmal möchte. Aber jeder kann auch entscheiden, was will ich jetzt hören oder was ist mir wichtig. Und ich höre halt eher die Sachen, wo ich merke, ach, der hat sich Gedanken gemacht. Und genau denselben Anspruch habe ich an mich auch. Den Hörer einfach irgendwas zu geben.
Den Hörern was mitgeben ist eine wichtige Sache. Ich glaube, das haben wir ja auch schon vorhin bei Indirekt zum Beispiel gehört, dass die Base dir das ja auch immer so eine Herzensangelegenheit ist, dass sie was aus Sicht der Ungehörten erzählen. Wenn sich dann was anstaut, ist Rap auch ein ganz gutes Instrument, glaube ich, aus der Erfahrung zu kennen. Und deshalb wollen wir mal reinhören, wie das denn bei ihm ist. Denn Base, du hast schon herausgehört, dass da ein bisschen Wut rausklingt aus seinen Sachen.
Ich bin mir sicher, dass ich Dinge oder Geschehnisse in meinen Texten verarbeite. Ich glaube aber nicht, wenn ich es nicht tun würde, dass ich dann draußen mit einer Schrotflinte rumrennen würde und Leute abknallen würde, um es mal zu übertreiben. Es ist auf jeden Fall abgehandelt. Ich habe Sachen wirklich schon aus Frust geschrieben oder auf meinem neuen Album jetzt, AGBs zum Beispiel, da habe ich mich einfach über die Szene ausgelassen, weil ich auch als Musiker auch frustriert bin, auch Zweifel habe und das haue ich dann eigentlich in die Musik rein. Mit der Dankbarkeit, dass ich eigentlich irgendwas zu sagen habe und andersrum, ja, um es auch zu verarbeiten. Aber ich muss auch sagen, wenn ich was verarbeitet habe, ist es ja nicht weg. Das heißt, wenn ich mich über die Szene auskotze, was mich alles abfuckt, dann ist es nach dem Song nicht weg. Es dient auf jeden Fall der Linderung und wenn ich dann nochmal einen Einbruch habe, dann kann ich natürlich da nochmal reinhören und mich so nochmal hochziehen.
Das ist ein guter Punkt. Ich meine, ich bin auch so ein Fan der Songs, Mark, wo irgendwie über die Industrie und über den Mainstream hergezogen wird. Aber er hat das ganz gut gesagt, dass man, wenn die Leute, die solche Songs im Underground schreiben und sich darüber auskotzen, wie scheiße doch die Industrie und der Mainstream ist, dadurch ändern wird sich ja nichts. Oder ob man das jetzt leider nichts oder einfach es wird sich nichts ändern. Da muss man eher vielleicht andere Wege einleiten oder einfach noch bessere Musik machen, andere Musik machen oder mit anderen Werkzeugen versuchen, dass die Leute auf einen aufmerksam werden, um auch zu erkennen, dass es da noch mehr gibt als etwas, was der Underground da nicht mag. Aber
ja, wenn wir hier Love and Hate machen, bringen wir ziemlich gut auf den Punkt, glaube ich, welchen Stellenwert denn eigentlich Hip-Hop als Ganzes für uns hat. Jetzt haben wir hier wieder einen Rapper und zu den sehr wichtigen Eckpunkten, die ein Boogie Down Bass bei jedem einmal abklopft, ist auch der Stellenwert von Hip-Hop, in diesem Fall dann auch noch natürlich Rap im Speziellen für unseren Gast. Und das hören wir jetzt mal.
Das Wertvolle an Hip-Hop ist, dass er so vielseitig ist und er hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert in meinem Leben. Der zieht sich eigentlich durch alles. Es ist egal, ob ich Auto fahre und Hip-Hop höre, ob ich über die nächste Zeile nachdenke, also ob als Kunstschaffender oder als Konsument, das ist egal. Zwischendurch höre ich auch mal 80er oder irgendwie andere Musik, aber grundsätzlich ist ein Gedanke immer irgendwo beim Hip-Hop. Sei es, wenn ich Radio höre und ich höre ein Sample oder ich höre, wie einer irgendwas erzählt und ich mir denke, boah, das könntest du als Sample nehmen, als Intro-Sample. Ob ich joggen gehe und höre dann Musik und höre mir die Ami-Sachen an und höre mir Cuts an, die ich dann, oh geil, die könntest du auch wieder beim nächsten Mal nehmen. Also im Endeffekt ist das schon, ja, krankhaft fast schon, würde ich fast teilweise sagen, was ich jetzt als positiv empfinde.
krankhaft positiv. Ja, so sehe ich das genauso. Aber er hat das Reime schreiben angesprochen. Und das ist auch eine schöne Standardfrage von mir, ob es ihnen leicht fällt, schwer fällt. Ich kenne das ja selber, wenn man sich selber mal versucht, da irgendwie einen Text zu schreiben, nicht immer einfach. Oder ob es mal ein Beatbauen ist oder ein Graffiti sprühen, wie man damit anfängt. Da hören wir mal rein, ne? Wie sehr es ihnen einfach von den Lippen läuft, sozusagen die Reime, oder ob er sich das schwer tut.
Beim Schreiben an sich tue ich mich sehr, sehr schwer. Und das, obwohl ich keine 5-fach, Triple, 8-fach Kreuzreime, Reime dies, Reime das und Technik und was weiß ich drauf habe. Aber ich glaube, der Nebeneffekt ist, dass wenn ich einen Text dann geschrieben habe, dass ich dann, wenn ich denn zufrieden damit bin, am Ende umso glücklicher bin, wenn ich was geschaffen habe. Grundsätzlich setze ich mich aber wirklich ins Studio, bin alleine und ja, und dann schreibe ich. Und dann schreibe ich so lange, bis es fertig ist. Und es gibt Texte, wo ich halt sage, boah, der ist geil. Und es gibt Texte, wo ich halt am Ende sage, ist doch flach oder irgendwie gefällt es mir am Ende nicht. Das kommt immer drauf an. Ich habe tatsächlich schon Texte geschrieben, die ich relativ schnell geschrieben habe, wo ich dann dadurch, dass ich wusste, der war schnell geschrieben, den eigentlich abgewertet habe und gesagt habe, okay, der kann gar nicht so gut sein. Und da fängt es eigentlich dann wieder an, dass man sich selber verkopft.
Das, was, glaube ich, viele von den Gästen eint, die wir hier so haben, ist dieses impulshafte Umgehen mit Rap, weil es, glaube ich, organisch einfach aus der Haltung herauskommt. Das gilt, glaube ich, auch für, ich lehne mich aus dem Fenster, wahrscheinlich 99,9% der Gäste, die auf deinen Mixtape mit dabei sind, Bass. Deswegen, Dan, welchen Song hören wir jetzt?
Wir haben etwas von D2 und der Track hier heißt Tinte.
Den hören wir jetzt an und dann machen wir gleich weiter mit unserem Instinct Steve Interview hier bei Talking with the B-Bass. Wir sind immer noch bei Talking with the B-Bass, machen hier weiter in unserer Runde Interview mit Instinct Steve. Ich muss ein bisschen aufpassen, das ist ein Zungenbrecher-Name. Das Album Momentum ist ein klassisches Boom-Bap-Album, logischerweise, deswegen sind wir hier. Und Bass, du prüfst die Leute ja, ob sie eventuell auch auf dem falschen Pfad gehen könnten. Mal gucken, wie er die Prüfung bestanden hat.
Auf dem Momentum-Album waren ursprünglich 4 bis 5 Tracks mit modernerem Klangcharakter drauf, die ich am Ende aber tatsächlich runtergenommen habe, um das Album einheitlich dastehen zu lassen. Also grundsätzlich habe ich Bock auf einen modernen Sound. Ich höre mir die Sachen oft an und feiere auch, wie die Sachen heute gemixt sind und wie innovativ die Sachen auch alle sind. Aber mein Herz schlägt auch immer wieder für Boom Bap. Ich muss auch sagen, dass ich am Ende des Tages, wenn ich Boom Bap Sachen höre, sind das Sachen von Terminology oder Snow Goons oder Black Poet, wie sie alle heißen, dass mein Herz doch da immer noch einen Ticken höher schlägt. Also, dass ich doch immer wieder zurückfinde. Aber da ich meine Sachen auch selber mische und teilweise auch selber produziere, bin ich auch immer bestrebt, mich weiterzuentwickeln und neue Sachen zu machen und habe auch Bock, einfach den neuen Sound auch mal zu kreieren.
Na? Zufrieden?
Immer zufrieden. Ich bin gespannt, wie das nächste Album wird. Es kann ja auch durchaus sein, dass es ihn catcht, so der neuere Sound, und das nächste Album dann komplett was anderes als Boom Bap. Aber ich denke, seine Aussage, seine allgemeine Attitude, was Hip-Hop angeht, wird sich dadurch nicht ändern. Und eine der Facetten im Hip-Hop ist ja auch immer diese Connection-Pflege, und das ist auch ganz, ganz interessant, weil er hatte ein Specs-Feature und da habe ich ihn zu gefragt, wie das eigentlich entstanden ist, weil für mich so Hip-Hop und Connection ist irgendwie eine Sache, die einfach wirklich zusammengehört. Und da hören wir rein.
Ja, die Specs-Geschichte basiert eigentlich auf einem Zufall, weil mein Homie Levin, der ist damals im Internet unterwegs gewesen und ich glaube Specs hatte gefragt, wie irgendwie was mit dem Gimbal funktioniert. Ich weiß nicht genau die Fragestellung. Auf jeden Fall hatten die beiden dann geschrieben, erstmal ganz unabhängig von der Musik ging es nur um dieses Gimbal, wie man das macht, die technische Seite halt. Und irgendwann kam dann raus, dass Specs halt Specs ist. Ja, und der Levin hatte mir dann geschrieben, hatte mir davon erzählt und dann habe ich gesagt, pass auf, frag den doch einfach mal nach dem Kontakt, ich würde gerne mit dem Track machen. Ja, dann haben wir spontan miteinander telefoniert und dann habe ich ihm offeriert, dass er dann zu mir kommen kann und den Song im Studio bei mir aufnehmen kann. Er hat dann am nächsten Tag auch schon den Part geliefert, das war relativ schnell, ich hatte noch gar keinen Part und ja, dann war ich auch angeheizt und hatte meinen Part dann auch fertig geschrieben und in dem Zuge habe ich dann gesagt, pass auf Specs, komm runtergefahren und wenn du an dem Tag da bist, dann drehen wir noch ein Video. Ja, und dann haben wir eigentlich alles an einem Tag durchgezogen, dann haben wir hier im Studio kurz den Part aufgenommen, wir haben so ein bisschen alles vorbereitet und dann sind wir noch mittags los und haben bis abends das Video gedreht und dann ist er mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Das ist die Geschichte mit Specs. Grüße raus an der Stelle an Specs. Danke nochmal.
Ja, schöne Grüße an Specs, auch von mir. Wird Zeit, dass wir ihn mal zu Love and Hate einladen. Hey, was ist da los? Mach mal.
Mach du doch mal.
Ja, okay. Mach ich jetzt nebenbei.
Wenn er Lust zu hat.
Ja, mach ich nebenbei jetzt hier kurz und dann erklärst du mal mit der nächsten Frage. Guck mal, ich bin Multitasking.
Ja, Nico, Frage an dich oder an Dan. Könnt ihr mit Kritik umgehen? Denn genau das habe ich ihn auch gefragt, wie kritikfest er ist oder eben nicht ist.
Auch ich musste über die Jahre lernen, mit Kritik umzugehen. Ich war immer schon selbstreflektiert. Aber anfangs würde ich sagen, war es noch so, dass wenn ich Kritik gekriegt habe, ich eher gedacht habe, ach komm, der gönnt dir das nicht oder. Es sei denn, es war wirklich grottenschlecht, je nachdem, wie die Kritik jetzt ausfällt. Ich mag Menschen nicht, die nur kritisieren und nichts Gutes finden. Aber grundsätzlich ist Kritik dazu da, dass Leute sich verbessern. Und ich kritisiere selber, wenn es sein muss. Ich versuche es halt immer so auszudrücken, dass die Leute das verstehen. Und ich merke selber halt, dass wenn ich Leute nicht gut kenne, dass viele das nicht gewohnt sind. Wenn man denen sagt, guck mal, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Aber ich glaube, wenn die Leute merken, dass man halt auch einen Verbesserungsvorschlag mit hinterher schießt, dass das dann dankbarer angenommen wird oder die Leute merken, man will sich eigentlich weiterentwickeln. Ich merke es eigentlich in den Features immer. Ich habe jetzt vor kurzem 2 Features abgearbeitet und da habe ich mich halt auch wirklich dann eingebracht. Ich habe nicht meinen Part aufgenommen und einfach nur, yo, hier hast du und ciao, sondern ich habe dann halt auch an dem Ding mitgearbeitet. Ist vielleicht für den anderen anstrengend manchmal, aber ich glaube, das bringt das Ding einfach nach vorne. Und genauso würde ich es mir auch wünschen, wenn andere es bei mir machen. Und man kriegt als Musiker ständig Kritik.
Kritik ist das eine, die Umgangsweise mit der eigenen Arbeit ist das andere. Und da kann man auch Perfektionist sein. Oder man macht es ein bisschen lockerer und beides kann zum Ziel führen. Mal gucken, welcher Typ er ist.
Also 5 gerade sein lassen, musikalisch ist bei mir ganz, ganz schwierig. Ich verkopfe mich viel, fast schon zu viel. Ich denke über alles 5-mal nach und ich glaube auch, dass ich viele Sachen zerdenke. Das heißt, dass ich mich teilweise schwer tue, Sachen dann zu machen oder rauszubringen, weil ich einfach denke, das muss cool sein. Oder wenn ich was rausbringe, muss es wirklich High-End sein. Es muss immer krass sein, es muss immer kreativ sein. Aber ich habe da auch gemerkt, dass wenn man immer irgendwie Top-Level haben will oder immer das Krasseste haben will, dass man am Ende gar nichts rausbringt. Und da mache ich jetzt gerade so einen Prozess durch meinen Homie, mit dem ich gerade ein Album mache und lerne da eigentlich auch mal, ja, es muss nicht das Krasseste sein, sondern mach einfach coole Bilder, coole Videos, mach Mucke, die dir Spaß macht, guck, dass der Vibe stimmt. Ich persönlich strebe ja immer dann, mich weiterzuentwickeln und mich zu verbessern, aber ich merke auch, dass es sperrt, dass man vielleicht dann manchmal sagt, komm, du hast ein gutes Level und dann muss man nicht da noch eine Schippe draufsetzen und wieder nur 3 Tage überlegen, was du in dem Video noch machen kannst oder in dem Song noch machen kannst oder. Und ich glaube, dass mir das momentan zum Beispiel sehr gut tut, dass ich da halt einfach von diesen hohen Ansprüchen einfach auch mal zurücktritt und sagt, ey, ich mach einfach Mucke so.
Wie sieht's bei euch aus mit dem Anspruch an den Perfektionismus?
Naja, ist ja auch, ich finde es, also erstmal vorweg gesagt, ist auch irgendwie so ein Irrglaube vielleicht auch, den man denn von der Gesellschaft oder von wem auch immer, von seinen Fans bekommt, ja, das nächste Album, da musst du noch eine Schippe drauflegen und dann das nächste Album nochmal und nochmal. Wo soll der Scheiß hinführen? Also er hat ja gesagt, man hat ein gutes Level und er hat ein gutes Level und er soll einfach seinen Kram machen. Dann ist es ja auch nicht 5 gerade sein lassen auf und Fehler irgendwie, okay, scheiß auf die Fehler, sondern ey, es ist cool, das, was ich mache, ich bin zufrieden, raus damit.
Ich habe letztens ein sehr lustiges Meme gesehen, wo Madlib, der legendäre Producer, so ein bisschen so angesprochen wurde. Da siehst du so einen Typen, wie er auf so einer Gemüsewaage oder vor einer Gemüsewaage steht. Und dann steht da oben drüber, Madlib, ich hab mein ganzes Album jetzt mal eben auf die Schnelle fertig gemacht, weil Madlib ja dafür bekannt ist, ja nicht so viel Wert drauf zu legen auf das Mixen, auf die ganze Arbeit, die dahinter steckt, sondern einfach schnell fertig machen, boom, nächstes Projekt. Das finde ich immer ziemlich cool, weil man sich natürlich auch sehr, sehr schnell verrennen kann bei solchen Projekten.
Ich verrenne mich ganz gerne mal schnell. Viele Sachen auch, weil es digital ist und beim Beatbauen vieles wieder abrufbar ist, aufrufbar. Du musst nicht sofort on point sein. Irgendwie, okay, dann kann man sich wieder was verändern und wieder was verändern, wieder was verändern.
Die Überleitung des Todes, denn beim DJing geht es schon darum, Perfektionist zu sein. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es auch gewürdigt wird von jemandem wie Instinct Steve. Oh Gott, oh Gott.
DJing ist für mich in der Musik eine sehr, sehr wichtige Komponente. Sie muss natürlich passen. Das ist wirklich so, dass das mit elementar ist. Es gibt nichts Geileres als einen Song, der einen guten Part hat und dann kommt halt die Farbpalette durch die verschiedenen Cuts in der Hook und dann sind die halt noch sauber oder dann sind die schnell. Dann hat man, ich sag mal, einfach so einen Match-Schalter drin mit einer sehr geilen Stimme. Dann hast du wieder einen anderen Cut, wo wieder irgendwas dunkler klingt und das ist halt das, was ich meine mit dieser Farbpalette. Ich mag's halt, wenn du einfach diesen Kontrast hast zu den Parts, weil das am Ende auch so ein bisschen auflockert, als wenn jetzt in der Hook auch nochmal der Rapper kommt und nochmal ballert. Das ist natürlich manchmal geil, aber Cuts ist so das, was mir am meisten gefällt, wo ich dann wirklich, wenn ich das höre, wo mein Herz höher schlägt. Und noch geiler ist natürlich, wenn der Beat irgendwie noch in dem Sample oder in dem Gesquetsche drin ist und der am Ende noch geil dazu passt, dann hast du ja nochmal eine doppelte Auflockerung. Also dann hat man auch echt alles erreicht, was man erreichen muss.
Schön beschrieben, finde ich, von ihm durch dieses Wort Farbpalette. Also Cuts, die Vocal Cuts, die man hat in dem Chorus. Und das bringt auch die Strophen einfach nach vorne. Dass die Strophen das Wichtige sind und dann hat man ein paar coole Cuts und dann kommt wieder eine Strophe und das ist der Song vorbei und es ist das Ding doof. Dann ist das Ding durch. Song vorbei, Sendung vorbei, wa? Ist gleich ist hier Endspurt, würde ich sagen. Wir haben die letzten Worte. Ich habe ihn natürlich immer mal so gefragt, so was brennt ihn auf der Zunge? Da hören wir mal rein. Und im Anschluss seiner letzten Worte gibt es natürlich auch einen Song von Instinct Steve.
Welchen gibt es da dann?
Unberechenbars. Wieder so ein Wortspiel.
Wir verabschieden uns mit solchen Wortspielen. Mir könnten jetzt ein paar einfallen. Ich weiß nicht genau welche. Ich sage trotzdem danke, Base, wieder für das Zusammenstellen dieser Sendung. Danke an unsere Gäste. Hat Spaß gemacht zuzuhören. Danke, Dan, fürs Mixen.
Ja, bis bald, Rian. Fällt mir noch ein.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hör auf mit denen, das triggert mich, davon habe ich zu viele. Das war Talking with the B-Bass. Wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, bitte an base@backspin.de und ansonsten nächste Woche wieder zuhören bei Backspin FM. Bis dahin, jetzt die letzten Worte von Instinct Steve, dann noch ein Song und dann Feierabend hier. Ciao.
Ciao, ciao.
Peace.
Erstmal ein dickes Dankeschön an Boogie von Backspin für die Möglichkeit. Auch Dank an den Hörer, der bis hier dabei geblieben ist. Wenn ihr Bock habt auf Musik aus dem Herzen, dann gebt euch Momentum. Instinct Steve, checkt das aus. Peace. Peace. Peace.